Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Heute mit einem Top-5-Quiz und wir klären unter anderem, welche Serie das schlechteste Finale hat und welcher Harry Potter-Film den höchsten Death-Count. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava.
Ganz herzlich willkommen bei einer neuen Runde Filmpalava. Marcel und Niklas wollen wieder die Top 5 erraten und das natürlich mit höchster Performance.
Ja. Yeah.
Höchster Performance.
Auf jeden Fall.
Und sagt mir nicht nach, ihr hättet es nicht kommen sehen können. Ich hoffe, vielleicht habt ihr sogar nochmal reingeschaut. Was ist die erste simple Frage nämlich an euch? Und zwar möchte ich von euch wissen, welche Filme haben die meisten Oscar-Nominierungen 2025 erhalten?
Ein Tipp habe ich direkt. Und zwar ist doch hier der Film mit Ariana Grande, Wicked, war das nicht Wicked?
Mhm.
Der hat, glaube ich, 11 Nominierungen oder so, 10 oder 11. Also ich glaube, der ist schon mal ganz gut mit dabei.
Der ist sehr gut dabei, aber glücklicherweise arbeite ich ja in einem Filmkunststudio, Filmkunstkino, die nochmal alle Oscar-Filme zeigen. Und wer ist uns da wieder ins Programm geschneit, nachdem er glorreich eigentlich abgestunken ist beim ersten Mal? Emilia Perez. Und warum? Weil Emilia Perez 13 Oscar-Nominierungen hat. Deswegen.
Niklas, das ist das Insider-Wissen, was ich hier brauche.
Ja. Deswegen ist Emilia Perez ziemlich safe auf der 1 mit 13 Oscar-Nominierungen.
Und das ist richtig.
Sehr, sehr stark.
Und wo es da jetzt eine kleine Kontroverse noch gab mit der Hauptdarstellerin.
Ja.
Die nämlich, das wurden irgendwelche alten Tweets rausgegraben und. Bisschen rassistisch, bisschen islamkritisch, beleidigend. Und es gab so ein paar, ich weiß nicht, Zeitschriften, die jetzt vermutet haben, dass der Film von 13 Nominierungen deshalb eventuell 0 bekommen wird.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass das einer der größten Oscar-Flops wird tatsächlich. 13 Nominierungen ist auch astronomisch. Also ich glaube, Herr der Ringe, Rückkehr des Königs hatte, glaube ich, 14. Und dann musst du mal überlegen. Ja. Also, ja.
Ja.
Und der ist Marcel, sorry, du wolltest noch was sagen.
Wicked?
Nee. Achso, ich will direkt Wicked nachschießen. Deswegen, wenn ihr noch was dazu sagen wollt, dann gerne.
Ich will dazu nur sagen, dass er, glaube ich, nicht auf der 2 ist. Ich glaube nämlich, dass, also, um noch mal da mehr aus dem Nähkästchen zu plaudern, The Brutalist und Like a Complete Unknown sind auch jeweils durchaus gut ausgestattet worden mit Oscar-Nominierungen. Also, die beiden würde ich in den Topf werfen und ich glaube, The Brutalist ist der zweithäufigst nominierteste. Glaube ich.
Ja, da kann ich ja schwer gegen argumentieren, ne? Mit dem Berufsprofi.
Bin ich mir aber nicht so sicher wie bei Emilia Perez.
Marcel, möchtest du nicht mit Wicked dann noch gegen argumentieren oder akzeptierst du Niklas einfach?
Oh, das klingt ein bisschen so. Ich finde den Gap zwischen 13 und 11, weil ich meine, es sind 11.
Es sind 11?
Oder 10. Ich meine, es sind 11. Ist halt nicht so hoch. Also entweder hat dann The Brutalist einfach 12. Oder die sind eben gleich auf, aber hier steht ja kein geteilter zweiter Platz.
Sonst würde ich auch vorschlagen, Emilia Perez kam von mir, nehmen wir Wicked, kam von dir, ist dann der zweite Gast.
Oder möchte Tobi uns hier eine kleine Falle stellen?
Aber den könnte ja auch spielen hier.
Nee, ich hätte jetzt auf jeden Fall Wicked gesagt. Also.
Ich habe nur eine Rückfrage, Marcel, warum ist denn da kein geteilter Platz?
Warum da kein geteilter
Platz?
Also du meinst gerade, es gibt keinen geteilten Platz. Wer hat das denn, wo steht das denn?
Ja, ich dachte, weil da müsste da theoretisch 1, 2, 2, 4, 5 stehen. Also wenn man ganz genau ist.
Ist es geteilt zwischen The Brutalist und Wicked?
Es ist Brutalist und Wicked sind beides mit 10 Nominierungen auf Platz 2.
Ah, 10. Die sind beide. Ach so. Guck mal, jetzt hätte ich fast schon den dritten Platz aufgedeckt, habe ich zum Glück nicht. Ah ja, verstehe.
Ich habe noch mehr Ideen auch, Marcel. Also.
Ja, das ist gut, weil da bist du, glaube ich, gerade deutlich besser im Business nochmal als ich. Ich war jetzt schon froh, dass ich das mit Wicked zumindest mitbekommen hatte, ehrlich gesagt. Dann hier, wie heißt er noch? Nicht Like a Complete Unknown? Doch, so, ne?
Also, was ich jetzt noch in den Eintopf werfen würde, ist Like a Complete Unknown. Dann Conclave.
Edward
Berger-Film mit Ralph Fiennes, genau. Und tatsächlich auch The Substance. The Substance hat auch direkt mehrere Nominierungen bekommen. Aber Like a Complete Unknown ist vom Gefühl her jetzt der nächste.
Finde ich auch gut, weil einfach diese Musiker-Biopics und scheint ja auch gute Kritiken schon bekommen zu haben. Gefällt mir gut. Danach finde ich tatsächlich auch Conclave einen ganz guten Guess. Ich glaube, da hatte ich auch gehört, dass der einige Nominierungen hat. Aber ich würde auch erstmal mit Like a Complete Unknown gehen.
Wir gehen den Bob Dylan Weg.
Und Marcel, ich frage nochmal, möchtest du mit Conclave nochmal gegenargumentieren?
Ich würde gerne auch sagen, dass Conclave ja auch wirklich echt ein Film war, der gute Kritiken erhalten hat und wo ich mir durchaus vorstellen könnte, dass der einen geteilten dritten Platz hat, aber das macht ja keinen Sinn, weil dann müsste da stehen 1, 2, 3, 3, 5.
Conclave und Like a Complete Known mit 8 Nominierungen auf Platz 3.
Okay, stark.
Ich hätte eigentlich fast vermutet, dass das Conclave gar nicht dabei ist.
Das wäre auch schön.
So, das wäre auch schön
gegen die Wand laufen lassen.
Ja, Substance finde ich auch nicht verkehrt. Wobei ich da überhaupt keine Ahnung hatte, wie viele Nominierungen der bekommen hat tatsächlich. Der war, hatte ich jetzt Oscar-mäßig nicht so am Schirm, aber
der, hat schon ein
paar der war bekommen. Ja, so als er rausgekommen ist, schon relativ groß in den Medien und so. Von daher könnte ich mir vorstellen.
Ja, ich würde den auch nochmal hinterher schieben.
Den haben wir auf der 5, aber mit noch einem weiteren Film. Ja, es gibt viele ähnliche Anzahlen an Nominierungen. Und da gebe ich den kleinen Tipp. Das ist ein Film, den wir im Jahr 2024 besonders gut fanden.
Den wir im Jahr 2024 besonders gut fanden.
Es gab ja so einen Jahresrückblick von uns.
Ja.
Die Frage ist, wir alle?
Durchaus wir alle.
Durchaus wir alle.
Was hatten wir denn ganz oben? Dune 2.
Dune 2.
Dune 2.
Ist mit The Substance.
Auf Platz 5.
Genau, mit 5 Nominierungen. Und jetzt brauche ich den Platz 4 und das ist nur ein Platz.
Es ist nur ein Film.
Ein okay. Film, genau.
Platz 4 ist nur ein Platz.
ja, weise Worte hier.
Ja, das ist halt wieder die Frage, ist es auch wieder ein Film, den wir zum Beispiel im Rückblick schon mit drin hatten, also was wir vielleicht auch gesehen haben? Oder eben so jetzt wie zum Beispiel Like a Complete Unknown, der bei uns erst noch kommt.
Wir haben den nicht im Rückblick gehabt und bei dir weiß ich es nicht, aber ich bin mir relativ sicher, dass du ihn gesehen hattest.
Ja, das ist ja schon Anora.
Ja, loggen wir direkt ein.
Das
Anora ist auf der 4.
Ja.
6 Nominierungen.
Habe ich nicht gesehen, von daher wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen.
Ja, man muss dazu sagen, also jetzt vielleicht auch nochmal allgemeiner Oscar-Talk.
Mhm.
Für mich persönlich und für euch ja, glaube ich auch, sind die Oscars ja nicht, haben ein bisschen an Relevanz verloren und sind nicht mehr so das große Thema. Aber es ist tatsächlich so, dass wenn ein Film nochmal für die Oscars nominiert wird im Frühjahr, kommt er nochmal in diese Programmkinos überall rein und die Säle sind voll. Und das ist tatsächlich, also ökonomisch nochmal ein Riesenfaktor für den Film, dass er diese Oscar-Nominierung, Emilia Perez, ist nicht besonders gut gelaufen, als er zuerst im Kino war. Und jetzt haben wir da jedes Mal die Säle voll, wenn wir den zeigen. Da kommen zwar teilweise die Leute auch dann wieder früher wieder raus, aber tatsächlich ist das ein großer finanzieller Faktor und führt dann teilweise doch dazu, dass die Filme noch sehr erfolgreich werden. Und das finde ich schon, die Oscars haben schon noch Macht, man unterschätzt das. Ich habe das zumindest unterschätzt, bevor ich das jetzt so live immer mitbekomme.
Obwohl ich gerade bei dem Film spannend finde, der hat also immer so Rotten Tomatoes aufzumachen, weil da hat man immer schön die Kritiker-Review und das Popcorn-Meter, also die normalen Besuchenden, sage ich mal. Und 73% Kritiker-Reviews, also da relativ hoch, 18% beim Popcorn-Meter. Also der kommt auch, wenn du bei Letterboxd oder so guckst, der wird komplett verrissen. Ich habe noch nicht gesehen, deshalb möchte ich da nichts zu sagen, aber es ist Musical, deshalb glaube ich, würde mir auch nicht so sonderlich gefallen.
Ja. Ja, man muss sich ein eigenes.
18% ist auch herb auf jeden Fall. Das ist schon.
Man muss sich ein eigenes Bild dazu machen, glaube ich.
Ja.
Gut, aber das war eine gute Einsteigerfrage.
Das habt ihr auch gut gemacht. Nosferatu übrigens wäre noch auf Platz 6 gewesen.
Stimmt.
Für den Roboter gab es noch The Real Pain. Aber wir kommen zur Kategorie 2. Ihr kennt das Spiel, wir befinden uns wieder bei der Screentime. Ah, ja. Und diesmal habe ich die Screentime von den Avengers-Filmen zusammengepackt. Also meine Frage ist, welche Figuren haben die meiste Screentime bei den Avengers-Filmen? Teil 1 bis Teil 4 und nur die Avengers-Filme.
Das sind alle Avengers-Filme, ne? Also das ist Avengers, das ist Infinity War und das ist Endgame.
Und da fehlt noch einer.
Age of Ultron, ja. Also okay, das sind natürlich die Hauptcharaktere, ne? Also ja. Iron Man, Captain America, Hulk.
Ja, bin ich auch schon so ein bisschen so.
Weil schon so,
Ich glaube, es entscheidet sich schon zwischen Iron Man und Captain America. Die kriegen sehr viel Screentime. Dann Thor sollten wir natürlich auch drin haben als Gedanke. Nick Fury oder sowas könnte man natürlich auch überlegen, obwohl so viel Screentime hat der auch gar nicht.
Glaube ich auch nicht. Gut, dann hast du theoretisch noch sowas wie Spider-Man und so, aber
Thanos könnte man theoretisch auch überlegen.
Gut, weil der, aber ich glaube nicht, aber dass der zwei Filmen das wettmacht, was die dann halt eventuell über vier Filme halt sammeln, ne? Da hast du vielleicht noch so Nebencharaktere mit Black Widow, Hawkeye und so, aber
und dann hier die, wie heißt die, die Kobe Small was spielt? Wie heißt die nochmal? Aber ich meine,
ich weiß den Namen nicht. Aber ja, ich weiß, welche Rolle du meinst.
Aber also ich fühle Iron Man. Das ist das.
Ich hätte auch. Mein Instinkt wäre auch Iron Man gewesen. Es kann doch nicht sein, dass man da ein bisschen gebiased ist, weil das so der erste MCU-Film war und dann hat man den vielleicht so am ehesten, am meisten auf dem Schirm. Aber ich hätte auch
gesagt, wenn du an die großen Momente denkst aus den Avengers-Filmen, da ist meistens Iron Man dabei.
Schon sehr prägnant, ja.
Insbesondere
ja,
natürlich.
Also instinktiv hätte ich auch gesagt, Iron Man und dann Captain America wäre auch mein.
Ja, das wäre auch meine Richtung, in die ich gehen würde. Also wir sagen auf der 1 Iron Man, auf der 2 Captain America.
Das Zugpferd Iron Man ist tatsächlich auf der 1, 111 Minuten, also wirklich auch weit vorne, und Captain America mit 88 auf der 2.
Boah, stark, Marcel.
Souveräner Auftakt. So, und jetzt wird es ein bisschen interessanter, finde ich. Jetzt wird es ein bisschen knapper. Ich denke tatsächlich, vielleicht hast du mit Thor sogar recht.
Ja, der Thor hat ja diese Redemption-Arc in einem von den Avengers-Filmen, wo der noch so ein Fatty ist, weißt du, mit diesem Fatsuit, und dann diese in dieser Depression feststeckt. Das ist doch ein Avengers-Film, oder?
Stimmt.
Oder ist das ein Thor-Film? Das könnte auch ein Thor-Film sein.
Da bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, muss ich sagen. Ich überlege eher, wer so wer immer bei diesen Besprechungen und so, wer da halt viel mit dabei ist. Und da habe ich das Gefühl, Thor und danach vielleicht Hulk oder Black Widow irgendwie. Das sind so die Namen, die mir da gerade so am ehesten
im Thor, Kopf schwirren. Also wenn man und Mark Ruffalo zusammen mit Hulk halt, also wenn das eine Figur ist, dann ist der auch schon eigentlich immer am Stüssel.
Ja.
Was glaubst du, eher Thor oder eher Hulk? Was glaubst du?
Ich hätte mal erst Thor versucht und dann Hulk.
Dann
ist schwer.
Dann sagen wir auf der 3 ist Thor.
Dann sage ich auf der 4 ist Thor.
Ja gut, dann kannst du dir unseren nächsten Guest, glaube ich, denken.
Hulk auf der 3 ist richtig.
Nice. Ja, guck mal, doch andersrum. Aber es sind dann wieder so 3 Minuten, ne?
Das ist krass.
Naja. Ja.
Aber ich finde wirklich interessant, dass Tony Stark, also Iron Man, der ist ja eine halbe Stunde länger in den Filmen als Captain America.
Ja.
Das finde ich schon so, so krass habe ich den jetzt nicht empfunden als Protagonisten da.
Ja, aber es ist ja schon irgendwie immer noch echt der beliebteste, und wie Marcel eben schon meinte, mit dem ersten Film richtig gecatcht. Und es gibt nochmal diesen kleinen Story-Arc, wo der auch mit seinem Vater dann nochmal rumhängt und sowas. Also der ist schon vor allem auch bei allen Besprechungen dabei, der ist der Haupterfindertyp, der ist schon sehr präsent. Mhm.
Ja, ich sag mal, jetzt hätte man noch Spider-Man, man hätte Black Widow, man hätte auch noch Ant-Man, wobei ich jetzt nicht glaube, dass Ant-Man so prägnant war. Da würde ich eher sagen Spider-Man, weil der immer noch weil Spider-Man hat ja relativ viel Screentime mit Iron Man.
Aber Spider-Man kommt halt spät erst dazu, oder? Also der ist doch erst der ist noch nicht dabei bei dem ersten Film. Der ist auch bei Age of Ultron noch nicht dabei.
Auch noch nicht? Ah, nicht. Ja, okay, stimmt. Aber Ant-Man auch nicht, ne? Der kommt auch erst später.
Ich tendiere zu Black Widow.
Mhm.
Gerade in den ersten Filmen hat ja Scarlett Johansson da schon viel Zeit. Das auch stimmt. Mit Loki, diese Geschichte da. Und ich tendiere zu Black Widow.
Ja, macht Sinn. Oder Hawkeye vielleicht, aber Black Widow doch, ich kann mir gut Black Widow vorstellen.
Ja, ich kann mir auch
sagen, wir nehmen's.
Black Widow vorstellen.
Vollkommen richtig. Black Widow auf der 5 und Hawkeye wäre auf der 6 gekommen.
Ja, nice. Dann doch, die Kern-Avengers macht irgendwie Sinn, ne?
Ja, klar. Ja.
Wahrscheinlich könnte man, es gibt auch diesen Circle-Shot aus dem ersten Film. Mhm. Und ich wette, ich suche den mal raus, vielleicht kommen die genau in der Reihenfolge, wenn das so um die Kamera rotiert. Wahrscheinlich nicht, aber wäre cool.
Das weiß ich nicht. Aber tatsächlich, um noch weiterzugehen, Thanos und Loki werden dann noch gekommen. Mhm. Und dann schon Gamora. Also, weil man darf ja auch nicht vergessen, die Guardians, die kommen nachher auch noch dazu.
Stimmt.
Und die hat dann echt viel.
Ja, die hat dann später, ne, als die den entscheidenden Sprung macht, sag ich mal, dann ist die, hat die viel Screentime noch. Aber gut.
Zwei sehr gute Performances von euch beiden hier. Und jetzt wird es natürlich auch aber langsam ein bisschen schwerer. Ich bin euch da ja entgegengekommen. Und zwar möchte ich als nächstes von euch wissen, welche Serien haben das schlechteste Finale? Und um ganz kurz zu erklären, wie das funktioniert, einfach sozusagen, man guckt sich die Finalserie, also die finale Episode an, IMDb-Bewertung und vergleicht die, also zieht die Differenz zur durchschnittlichen IMDb-Bewertung der ganzen Serie.
Okay, finde ich eine sehr spannende Kategorie.
Und als kleiner Zusatz noch, sorry, das muss ich mal durchgeben, nur Realserien, also keine Animation, Zeichentrick etc.
Okay.
Mhm. Also Bewertung also der letzten Folge im Vergleich zum Durchschnitt der gesamten
zum
Serie.
Rest, genau.
Zum Rest.
Ja. Mhm. Da fällt mir spontan Dexter ein.
Also mir fällt da spontan erstmal Game of Thrones ein.
Auch ein guter Guess, wobei da ja die ganze Staffel das Problem war, ne? Ja, also könnte dann natürlich sein, dass die Finalfolge trotzdem abgestunken ist. Aber da wurde ja die ganze 8. Staffel gehatet. Und ich glaube, bei Dexter war es schon so, dass einfach die Auflösung vielen Leuten einfach missfallen hat.
Also ganz kurz noch gesagt, ne, die letzte Folge zum gesamten Rest, ne, nicht so im Vergleich zur Staffel.
Ja, ich glaube nämlich, dass
ja, gut, okay.
Ich glaube, dass Game of Thrones tatsächlich im Schnitt immer noch eine der besten Serien auf IMDb ist.
Ja, gut,
und dann
in der Hinsicht gesehen,
und die letzte Folge hat irgendwie eine 3 oder eine 4 oder sowas bei IMDb, also wirklich so 4 Punkte Abstand oder sowas. Es gibt auch so eine farbliche Darstellung davon, von den einzelnen Staffeln. Und da siehst du die ersten 4 Staffeln komplett grün. Dann kommt so 1-2 gelbe Punkte so in der 5. Staffel und sowas. Dann wird es ein bisschen gelber. Und auf einmal wird es so lila. Und am Ende kommt so ein schwarzer Punkt. Und ich glaube, der schwarze Punkt ist die letzte Folge.
Aber ja, gut, das kann sein. Ich hätte gedacht, wie gesagt, dass die 8. Staffel in sich schon den Schnitt gut runtergerissen hat. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch die 8. Staffel. Ne? Das heißt, wenn natürlich davor 7 Staffeln entsprechend gut bewertet sind, dann ist der Unterschied natürlich immer noch super, super hoch.
Wir können aber kurz mal brainstormen, ob uns vielleicht noch was Krasseres einfällt. Also Lost kommt vielleicht auch so ein bisschen mir in den Kopf.
Ja, aber bei Lost ist auch wieder das Problem. Da haben wir wieder so viele Staffeln. Und ne, also da ging es auch schon ein bisschen hoch und runter.
Irgendwo, wo die Leute super angepisst waren am Ende.
Ja, ich kram gerade auch schon, wo noch wirklich so das Finale Leuten so richtig missfallen hat.
Ich hole derzeit als kleines Tribut an David Lynch Twin Peaks nach. Und
ich auch noch.
Ja, und da habe ich auch schon häufiger gehört, dass halt die ersten zwei, ist ein bisschen komplizierter bei Twin Peaks, dass die ersten 2 Staffeln fantastisch sind, aber dann später es abnimmt. Aber,
ja. Sollte man
was
das denn nachholen?
So,
Entschuldigung.
Ich bin bei Folge 3 erst und bisher gefällt es mir ganz gut, muss ich sagen.
Okay.
Was ist mit ganz anderer Richtung, How I Met Your Mother zum Beispiel? Da gab es ja auch viel
das ist eine
Hate
gute Idee.
Von wegen, dass die Auflösung dann eben wieder zu Robin ist und dass das Ganze dann so ein bisschen sich im Kreis dreht.
Oh, die Idee mag ich, Marcel. Ich glaube nur nicht, dass es krasser ist als Game of Thrones.
Nee,
aber
wahrscheinlich
ich glaube,
nicht.
Ich finde das eine gute Idee. Wie wär's?
Ja, pass auf. Wir starten mit Game of Thrones.
Ja.
Und dann schauen wir mal, wo wir da landen. Könnte mir durchaus vorstellen, dass du da recht hast und das sehr weit oben ist, einfach weil es den Leuten so krass missfallen hat.
Hm. Ja, wir sagen die allerletzte Folge Game of Thrones.
Also durchschnittlich war Game of Thrones bei einer 8,8 und die letzte Folge war bei einer 4,0. Also auf Top auf der 2 sind wir hier.
Auf der 2?
Auf der 2, nicht auf der 1.
Auf der 2, guck mal.
Boah. Also 4,8 Punkte schlechter. Und das ist schon, das ist schon immer.
Das ist schon scheiße.
Das ist schon echt heavy.
Ja. Boah. Ja, vielleicht. Marcel, ich finde deine How I Met Your Mother Idee finde ich nicht verkehrt. Also.
Ich finde es auch nicht verkehrt. Ich weiß halt nicht,
ob How I Met Your Mother.
Ich weiß ja nicht, ob How I Met Your Mother im Schnitt ansonsten halt so gut bewertet ist, dass es das dann so krass runterreißt und ob alle das Finale auch wirklich so schlecht fanden. Ich glaube schon, dass es da viele Probleme hat mit dem Finale. Deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht in den Top 5 ist. Aber ob es jetzt die 1 ist, weiß ich nicht. Da würde ich eher Dexter auf der 1 sehen, aber.
Ja? Das würde ich dir überlassen. Das kann ich habe bei Dexter habe ich nicht zu Ende geguckt. Das kann ich nicht einschätzen.
Ja, ich weiß, dass da auf jeden Fall das Finale echt ganz, ganz schlimm empfunden wurde von ganz vielen. Ich würde erstmal Dexter probieren und mal gucken, ob wir da mit drin liegen.
Wir nehmen Dexter.
Dexter hat eine Finalepisode mit 4,7 und ist im Schnitt bei 8,5 und damit auf Platz 4.
Aber okay. Auch sehr gut, Marcel. Denn ich finde, jeder Tipp, der hier überhaupt in den Top 5 ist, ist schon mal ein Gewinn für uns.
Ja. Ist schon echt top, ja, finde ich auch. Da sind wir schon. Also bisher bin ich mit der Ausbeute auch sehr zufrieden. Ja, wie gesagt, How I Met Your Mother fiel mir halt noch ein. Das könnte ich mir auch vorstellen.
Ja, dann lass mal halt schießen. Nah.
Ja, lass mal schießen, komm.
Wir sagen How I Met Your Mother.
Durchschnittlich eine 8,0. Finale eine 5,5 und damit auf Platz 11.
Oh. Ja, okay.
Das ist trotzdem nicht schlecht.
Mhm. Naja, also ich schon richtig, immer,
wenn du schon die Zahlen nennst,
denkst
du
immer.
Ja, ja. Aber ich überlege gerade, welche Serie wurde denn irgendwie abgesetzt, wo die in der letzten Folge das dann irgendwie auf einmal abrappen mussten und dann einfach, weil die keine Zeit mehr hatten, das irgendwie so rushen mussten oder sowas. Das gibt's doch.
Ja, die Sache ist ja auch, das Wichtige ist ja, es muss ja auch eine Serie sein, wo die Folgen an sich mal mindestens ein gutes Niveau haben.
Ja, sonst also, kommt es nicht auf die Differenz.
Bei einem DB nur eine Wertung bekommt von irgendwie 2, halte ich für, also ist wahrscheinlich super, super selten.
Du brauchst auch das, wo die Leute so enttäuscht sind, so richtig
ja, genau,
involviert
genau.
sind wo, und dann.
Ja, wo die Serie eigentlich super einen guten Standard hat und dann in der letzten Folge richtig abschmiert.
Also was haben wir denn? Ich bin immer noch ein bisschen bei Lost, aber bei Lost war das halt auch so ein langsamer Verfall.
Das ist es halt, genau. Ja. Es wurde halt, ja, es ist halt so ganz ewig ausgefadet und wurde halt gefühlt dann einfach nicht mehr besser. Deswegen glaube ich nicht, dass da der Kontrast so groß ist im Vergleich.
Oder es ist irgendwas, was ewig lange super gut war, irgendwie über 10, 15 Staffeln. Und dann kamen so 2, 3 Staffeln, die halt so wirklich runtergegangen sind und das ist dann so einen traurigen Endpunkt gefunden.
Was ist mit, ja gut, das ist ein bisschen gecheatet, aber ich bin jetzt wieder bei Comedy, so mit Scrubs. Weil man sagt, okay, die ersten Staffeln alle top, top, top.
Ach, dann und dann die
extra. Dann kam der Wechsel, dann war so, naja. Und dann haben sie es irgendwann gesagt, okay, wir lassen es bleiben. Aber ist halt die Frage, ich glaube, na, da kamen ja schon noch ein paar Staffeln da dann.
Müssen wir den Game Master fragen. Ich meine, es heißt ja Scrubs Med School, glaube ich, diese Zusatzstaffel.
Ah, ja, okay.
Gilt
ja,
das?
Dann wäre es eh raus.
Also ich kann schon mal sagen, ich habe Scrubs nicht dabei und ich glaube auch, dass da die ganze letzte Staffel, falls man die dazu zählt, Käse war. Und wahrscheinlich nicht nur die letzte Episode.
Ja, okay.
Also ich habe es hier auf jeden Fall nicht dabei. Also.
Ja.
Dann, komm, bevor wir hier ewig rumstammeln, würde ich einfach mal Lost
ins All gerne. Schießen. Wir versuchen es mal.
Ist nicht dabei. Und ich glaube, genau wie du meintest, langsamer Verfall.
Ja.
Mhm.
Kein knallhartes Scheißende.
Dann würde ich zumindest mal diskutieren, ob wir einen Tipp brauchen, Marcello.
Mhm. Danach wollte ich schon fragen.
Ja, vielleicht. Ja. Ich bin noch so ein bisschen am Überlegen, so mit irgendwelchen so Thriller-Krimiserien. Mhm. So im Format The Wire, keine Ahnung, aber die dann am Ende halt irgendwie
aufgelöst wurden sind. Und das macht keinen Sinn. Irgendwie sowas, ne? Das so.
Ja, sowas.
Wo man die ganze Zeit mitraten konnte und dann am Ende stellt man fest, das macht überhaupt keinen Sinn alles.
Aber ja, schwierig. Ich tue mich da auch gerade schwer, muss ich sagen. Noch was zu finden, wo ich wirklich denke, das Finale war nix. Ja, vielleicht mal ein Tipp, oder?
Ja, wir kaufen mal einen Tipp.
Ich gebe euch erstmal den schwersten Part und das ist auf der dritte Platz. Eine Serie von der Macherin oder Hauptdarstellerin von Fleabag. Es ist aber nicht Fleabag.
Ach was.
Phoebe Waller-Bridge heißt sie.
Genau.
Und sie hatten noch
eine. Wir hatten letztens, glaube ich, kurz drüber gequatscht, Marcel, und ich glaube, du hast die Serie gesehen. Ich habe sie nicht bis zum Ende geguckt.
Oh, und das ist nicht Fleabag. Das ist interessant.
Ja, das ist das Problem. Ich habe mich letztens noch wieder mit Ellie über Fleabag unterhalten und dass das ja echt eine Top-Serie ist, die einfach richtig gut ist, aber was hat die denn noch gemacht?
Boah.
Da geht's um es sind zwei Hauptdarstellerinnen und die eine möchte die andere töten.
Killing Eve.
Tatsächlich.
Ach, ich habe es nicht gesehen, aber wir haben in der letzten Folge kurz drüber
gesprochen.
Wir hatten drüber gesprochen, ja, das habe ich auch gesehen, aber ich wusste nicht, dass es von ihr ist.
Ja. Killing Eve hatte ein Finale von 3,4 nur und einen Durchschnitt von 7,9. Also zu den restlichen Folgen. Also ein herber Verlust. Ich weiß nicht, hast du die zu Ende geguckt?
Boah, ist eine Weile her. Bin ich mir auch nicht mehr ganz sicher.
Weil ich glaube, es gibt mittlerweile sogar 4 Staffeln oder so. Ich hatte auch nur 2 gesehen. Und dann war der Drive irgendwann raus, aber die 2 Staffeln waren schon nice.
Ja, ich finde auch. Ich finde auch so, die ersten 1-2 Staffeln kann man sich da sehr gut geben.
So, und jetzt kommt der nächste Tipp, die Top 5. Und zwar ist das eine Comedy-Serie, schon ein bisschen älter. Und ein wichtiger Part ist, dass irgendwann ein Schauspielerwechsel stattfand.
Two and a Half Men. Und die letzte Staffel irgendwie ohne Charlie Sheen. Und dann kommt auch dieses, dass er doch wieder da ist oder sowas, keine Ahnung. Two and a Half Men.
Ja, das könnte sehr gut sein, ja.
Ja. Two and a Half Men ist vollkommen richtig. Ist auf der 5.
Und da fällt dieses Klavier runter, ne? Sorry. Riesenspoiler für Two and a Half Men, aber es ist eh egal, weil es ist ja nicht handlungsbasiert. Und da läuft auch Charlie Sheen auf die Tür zu, von hinten. Und es ist nicht Charlie Sheen, weil der, also es ist irgendjemand, der Charlie Sheen darstellt. Und dann kommt von oben so ein Piano runter und der schlägt den. Irgendwie.
Ach ja, stimmt. Ich erinnere mich.
Das war sehr witzig. Ich glaube, es gab sogar noch alternative Enden oder sowas. Oder die wurden nachher von Fans gemacht.
Kann sein.
Aber der Punkt ist auf jeden Fall wichtig. Es gab einen Schauspielerwechsel. Und das ist auch ein ganz, ganz großer Punkt bei der Top 1 gewesen.
Spartacus?
Beziehungsweise es ist nicht unbedingt ein Schauspielerwechsel, es ist ein Schauspielerwegfall.
Ja, okay, das würde auch zu Spartacus passen. Aber oder der Schauspieler hat gesagt, ich mache nicht mehr mit.
Ja, das ist jetzt halt die Frage. Jetzt müssen wir mal kurz überlegen.
Ja, okay.
Weil das finde ich eigentlich einen guten Tipp. Jetzt muss man nur mal überlegen, okay, bei welche Serie lebte denn von einem bestimmten Schauspieler? Der ist dann weggefallen, aus welchen Gründen auch immer. Und ab dann wurde es schlecht.
So, right off the bat fallen mir da keine ein gerade.
Möchtet ihr noch einen kleinen Tipp?
Ja, also ich...
Ja, noch einen kleinen. So eine Richtung, ja.
Also es ist nicht so, dass der Hauptdarsteller nicht mehr mitspielen wollte, sondern nicht mehr durfte.
Ah, ich weiß es. Also ich bin mir ziemlich sicher. Dann ich würde sagen House of Cards.
Oh ja, safe. Das ist eine gute Idee.
Dann loggen wir das doch ein. Durchschnittlich 8,1 und die letzte Folge eine 2,6.
Uiuiui. Uiuiui.
Guck mal, ich habe noch nicht mal an House of Cards gedacht, weil ich das nie weitergeguckt habe, nachdem Frank Underwood nicht mehr dabei war.
Ich wollte nämlich gerade sagen, ich muss nämlich auch zugeben, ich habe danach nicht mehr weitergeschaut.
Ja. Ja. Wie viele Staffeln kamen denn noch? War das nur eine?
Ich weiß auch nicht mehr. Ich habe davon nur noch 2 Folgen oder so dann geguckt und das hatte mich dann gar nicht mehr gecatcht. Nicht, weil sie das schlecht gemacht hat. Also sie ist ja dann reingerutscht sozusagen, die Frau von ihm.
Ja, wie
ist sie nochmal?
Claire Underwood, Schauspielerin ist Robin Wright.
Genau, aber irgendwie hat man gemerkt, da muss das ganze Drehbuch umgeschrieben werden, da passiert ganz komische Sachen.
Ah, da hätten wir drauf kommen können, das ärgert mich ein bisschen, muss ich gestehen. Aber gut.
Ja, aber ich habe dabei wieder nicht gedacht an Serienfinale. Ja, weil das ist ja wieder eine ganze Staffel und dann...
Das sind immer die Sachen, wo du das Finale gar nicht kennst, weil du schon viel früher abgesprungen bist und denkst, ja gut.
Ja, genau. Aber scheinbar war das nochmal besonders schlecht. Ich weiß aber nicht, warum. Marcel, du hast vorhin gesagt, du möchtest viele Antworten rausschießen. Das möchte ich jetzt nämlich auch von euch haben, weil die nächste Frage ist eine kleine Spaßkategorie. Und zwar möchte ich von euch wissen, was ist das beste Alter, um einen Regie-Oscar zu gewinnen? Also wir haben jetzt in Summe etwa 100 Best Pictures gehabt, also Oscars dafür. Und was ist das Alter? Und da gibt es natürlich auch mehrere, die in eine Sparte fallen. Also in welchem Alter schafft man beispielsweise, wurden schon 12 Oscars gewonnen? Von den Regisseurinnen oder Regisseuren.
Leicht okay, komplex. Das finde ich, ja.
Niklas, guck noch leicht fragend. Brauchst du noch so einen?
Nee, ich hab's schon verstanden. Also, ja, der Regie-Oscar wird halt seit ein paar Jahren vergeben. Und in welchem Alter waren die Leute, die den gewonnen haben, tendenziell am häufigsten?
Genau.
Und zwar, ganz klar, also ich würde auch direkt die Nummer 1 einloggen, 56.
Ich glaube, jünger. Ich glaube, irgendwie, ich tippe eher so auf, weil wenn du so an, ich denke, nur meine Denkweise gerade, es geht ja darum, ich weiß, das ist so ein Quatsch, darüber zu argumentieren, weil es macht wahrscheinlich überhaupt keinen Sinn, aber ich denke gerade, es gibt doch immer diese upcoming Regisseure, die dann irgendwie mit ihrem zweiten oder dritten Film dann auf einmal einen Oscar gewonnen und dann so richtig groß werden. Und die sind meistens so, weiß ich nicht, Ende 30, Anfang 40.
Ja, dann einigen wir uns auf, pass auf, ich komme dir ein bisschen entgegen und wir machen 47 draus.
Ja, sagen wir mal 47.
Mit 47 seid ihr auf Platz 3. Da gab es 5 Oscars insgesamt mit 40 und 50 zusammen.
Aber dass wir überhaupt getroffen haben, ist eigentlich ein
Wunder. Das ist schon strong, ja.
Finde ich auch schon ziemlich
stark. Weil theoretisch können wir jetzt ja 46 nehmen. Und
das ist richtig. Aber nein, Niklas, mit 46, da bist du völlig auf der falschen Fährte.
Achso, du willst 56, ne?
Ich bin mir relativ sicher, dass es doch die ältere Generation ist und dass wir hier die 56 nachschießen müssen.
Ja, dann nehmen wir mal die 56.
Es gibt nur eine Person mit 56, die das geschafft hat, also Platz 7.
Habe ich doch gesagt, Marcel, denn das wahre Alter, wo du die meisten Regie-Oscars gewinnst, ist 38. Ja.
38. Ah ja, doch, die Jungen. Ja, doch, jetzt, genau. jetzt wo du es nochmal so vorgebracht hast, jetzt würde ich auch übereinstimmen, doch, ja.
38.
Leider wurden dann nur 2 Oscars gewonnen.
Aber einer mehr.
Also auf Platz 6, also knapp.
Auf Platz 6, guck mal, da ist man sogar schon auf Platz 6 mit. Ja, dann gehen wir doch nochmal in die 40er, die goldenen, die goldene Zeit.
Ja.
Und wir nehmen einfach mal eine runde Zahl. Ich habe das Gefühl, so mit 45 ist ein gutes Alter einfach, um Oscar zu gewinnen. So, du bist noch nicht ganz in der Midlife-Crisis drin.
Ah ja.
So, es muss dann noch mal langsam der Erfolg einsetzen, ne? Weil so mit 45 denkst du, ja gut, jetzt so allmählich müsste auch mal was kommen. Und von daher, so mit 45 dann den Leuten mal einen Oscar geben, damit die bei der Stange bleiben, ist, glaube ich, von der Academy einfach eine gute Sache.
45.
Nah dran, aber leider waren das nur 2 Personen.
Aber er hat nah dran gesagt. Ich bin ja ein Freund von Schnapszahlen. Wir schießen die 44 direkt hinterher.
Sowas von. Bin auch ein Freund von Schnapszahlen.
Mit 44 Jahren haben 8 Personen einen Oscar gewonnen. Das ist die Top 1.
Oh, jawoll.
Dafür haben wir erstaunlich wenig Versuche gebraucht, finde ich.
Ja, das stimmt.
Okay, mit Tipps. Aber diese Anfang 40er, guck mal, da würde man jetzt ja doch schon vermuten, dass da in der Region noch mehr zu verbuchen ist.
Ich tendiere ja noch unten. Du tendierst da unten, ja. Ich bin ja eher wieder bei 51 so oder 52, weißt du?
Okay.
Aber ich sehe auch den Weg nach unten. Aber 38 war es nicht.
Den sehe ich schon lange.
Den sehe ich auch immer.
Den sehe ich schon seit meinem 30. Geburtstag. Den sehe ich schon
seit der Podcast hier losgegangen ist.
Bei den Abonnenten zeige ich den Weg nach unten.
Ist der Weg nach unten omnipräsent, ey. Ja, ja.
Okay. Ja, komm, hau was raus, Marcello. Ich würde sagen, wir machen jetzt immer abwechselnd.
Die 52. 52 Jahre. Mit 52 Jahren.
Da gewinnt man 3 Oscars. Ist auf der 5.
Genau.
Auf mit einer anderen Zahl zusammen.
Ach, guck mal, ganz schlecht. Oh Gott.
Ah ja, mit noch ein paar anderen Jahren.
Ja. Aber ich vergleiche mich ja immer gerne mit anderen Personen. Eine sehr gesunde mentale Einstellung.
Und bist immer enttäuscht.
Genau, und deswegen sage ich, mit 33 gewinnt man eigentlich einen Oscar, wenn man nicht einen Filmpodcast macht.
Ja. Finde ich sehr früh, aber
ja.
Ich gebe es dir, Niklas.
Also in gewisser Weise hast du recht, mit 33 hat man einen Oscar gewonnen. Also leider nur auf
Mann 7.
Mann. Ja, ich, also ich bleibe Anfang 50er, da ist jetzt gar nicht mehr so viel offen, ne? Aber ich würde die 51 tatsächlich noch, ich glaube so die Anfang 50er, das ist so die goldene Zeit, wie gesagt.
Wird das eingeloggt?
Ja, ich glaube, wir können jetzt einfach.
Ja, ihr schießt einfach. Mit ein paar anderen Zahlen wieder auf der 4. 4 Oscars.
Ja, siehste.
Du bist schon nicht schlecht, Marcello.
So, und Niklas, jetzt müssen wir direkt treffen. Jetzt haben wir schon so viele Zahlen hier stehen. Jetzt möchte ich für die 2, dass wir einen Treffer direkt landen.
Ja, aber guck mal, ich sehe die 36, die 37, die 35, ich sehe die 40. Was ist mit der 38 oder der 39?
Also so. Aber was ist mit der 54?
Also die 38 hattet ihr schon.
Die, okay. Stimmt, die habe ich. Ja, aber ich bin ja hier Partei Jungspund. Deswegen. Wow. Ja, tatsächlich bin ich der Jüngste von uns dreien, wollte ich nur noch
betonen. Ja, stimmt.
Betonen.
Das ist was.
Also, und sage 39. Du
möchtest quasi einfach für. Ja, du möchtest für deine eigene Jugend einfach einstehen und sagen:
genau. 39.
Ja, gut, komm. Dann gebe ich dir das Jungblut und danach kann ich dann mit meiner 54 tatsächlich Platz 2 auflösen.
Du möchtest auf jeden Fall, dass wir schnell auch zu Erfolg kommen, ne?
Ja.
Ja. Ist auch nur zweimal passiert mit 39.
So, deswegen, wir können es eigentlich aufdecken, 54 Jahre ist natürlich
das richtige Alter. Zweimal auch passiert.
Ja.
Gut.
Ja, dann gehe ich weiter runter. Ich sag 34.
Nee, Niklas, das ist die falsche Richtung.
Doch.
Es wurde gesagt, Nein. Es wird geschossen, 34 nur einmal passiert.
Ja, das ist doch Schmarrn. Du musst nach oben. Wir nehmen jetzt, warte, die 47 haben wir, 48, 49, das ist alles schon weg. Die hatte ich 45, war. Ja, 45 hatte ich zwischendurch schon mal gesagt. Das war auch nicht mit dabei.
Stimmt.
Wobei die 45 sich eigentlich anbietet, ne, wenn ich mir die Zahlen hier so anschaue. Aber es war gar nicht mit dabei.
Möchtest du noch mal versuchen?
Bitte?
Nein, das waren zwei, also hattest du schon, ja.
Ja. 49 ist auch schon weg. Ja, dann, komm, Niklas, Schnapszahlen. 55.
Ah, da hast du natürlich recht, 55.
Leider auch nur einmal.
Ah. Trefft euch mal ein bisschen mehr in der Mitte.
Okay.
Ja, versuchen wir ja, wir schaffen es ja nicht. Okay, dann so Anfang 40.
49,
da
haben wir schon.
Ein bisschen was, oder?
Anfang 40, ja, da haben wir noch Puffer. 41, 42, sowas.
Genau, das fehlt noch. Ich sag 41.
Willst du die 42 einloggen?
Ich sag 42.
Dann habt ihr beide recht, ist beides die Zahl für die Top 2.
Guck mal. Ja. Aber Anfang 40 offensichtlich ist ein. Da haben wir noch 10 Jahre.
Und ich habe euch noch so ein kleines Diagramm auf der nächsten Seite gemacht, das ihr euch aufrufen könnt. Oh. Dass man einfach mal so sieht, wir sind ja Anfang 30, nenne ich es jetzt mal. Das heißt, auch wir haben noch die Peaks vor uns und müssen noch nicht so traurig nach unten gucken oder wie es eben hieß.
Also ich habe auch das Gefühl, dass unser Weg sich auf jeden Fall auch dahin bewegt.
Ja. Selbstverständlich.
Den Regie-Oscar, den kann ich schon riechen. Und das sind deine Füße.
Weitaus wahrscheinlicher. Tatsächlich. Okay, wir kommen zur fünften Frage. Und zwar möchte ich von euch wissen, ihr wisst ja, wie sehr ich Hans Zimmer liebe. Was sind die besten Filme mit dem Sound von Hans Zimmer?
Nach IMDb-Bewertung.
Nach IMDb wieder.
Also, Interstellar sehe ich schon mal weit oben.
Ja.
Vielleicht schon mal was in den Raum zu werfen einfach.
Inception war auch Hans Zimmer, ne?
Ja, ich glaube schon.
Sollten wir auch auf dem Schirm haben. Also die beiden Nullen Hans Zimmer.
Mhm.
War nicht König der Löwen auch Hans Zimmer?
Ja, jetzt ist tatsächlich die große Frage, was nochmal alles von Hans Zimmer war, ne?
König der Löwen.
Das ist peinlich, Dune. Ist, weil gerade Hans Zimmer, da müsste man eigentlich Bescheid wissen.
Dune? Jetzt hilft mir ein bisschen, dass wir letztes Jahr auf dem Hans Zimmer-Konzert waren, wo Hans Zimmer selber nur per Webcam zugeschaltet war.
Das war so enttäuschend.
Skandal.
Echt?
Aber ja. Ja. Aber die Musik immerhin. Also da war König der Löwen ein großer Faktor. Dune natürlich. Inception würde ich halt reinwerfen, Interstellar. Und dann gibt es, das Problem ist, es gibt ein paar ältere Filme, wo der auch schon die Musik gemacht hat, die auch teilweise sehr, sehr bekannt sind und sehr, sehr gut sind, wo ich nicht mehr so ganz firm bin, ob das Hans Zimmer war oder nicht. Aber lass uns doch vielleicht mal schießen mit einem Nolan-Film und vielleicht mit Interstellar.
Ja.
Ist auf der 3.
Solider erster Schuss. 8,7.
Könnten wir überlegen, ob wir den zweiten Nolan direkt hinterher ballern?
Ja, finde ich nicht verkehrt.
Weil Inception hat auch eine sehr hohe IMDb-Bewertung.
Ich weiß gar nicht, ob der mehr als Interstellar tatsächlich.
Weiß ich tatsächlich auch nicht. Ich vermute es. Aber.
Ich vermute fast eher weniger.
Ja?
Aber das ist trotzdem ein guter Tipp auf jeden Fall. Also ich würde Inception auf jeden Fall auch mal nachlegen wollen.
Hat ein 8,8. Ist auf der 2.
Ach, guck.
Knapp drüber.
Ja, aber dann ist doch König der Löwen, wenn du sagst, das ist auch von Hans Zimmer.
Ich glaube ja.
Also.
Oder
der ist doch auch,
wir haben
doch auch sehr, sehr gut bewertet,
ja,
oder?
Ja, ich glaub, König der Löwen ist von Hans Zimmer. Wir nehmen König der Löwen.
Ist auf der 5.
Auf der 5.
Ah,
aber stark. Ist,
guck mal, bisher.
Gewesen.
Bisher richtig gut. Jetzt ist doch das Problem, dass mir jetzt die Hans Zimmer. Achso, du willst Dune noch nachlegen, oder was?
Ich überlege gerade, der erste Dune-Film, der hat auch eine hohe Bewertung.
Mhm. Ja,
Der hat sogar, der hat sogar noch die Aktualität quasi, dass der noch nicht, wenn die Filme immer älter werden, dann wird er ja so ein bisschen
nach unten gepickt.
Genau, dann droppt er immer ein bisschen. Deswegen würde ich mal Dune, der erste Teil, sagen.
Bin ich dabei.
Da wird genickt. Er hat, hat nur eine 8,0. Also wäre immerhin noch auf Platz 9, also nicht komplett daneben geschossen. Ja,
8,0 auf Platz 9. Hans Zimmer.
Ja, Hans Zimmer. Jetzt ist halt mein großes Problem zum Beispiel, dass ich nicht weiß, bei Filmen wie Jurassic Park und sowas war da Hans Zimmer auch schon involviert. So diese ganz klassischen Filmmusik. Wobei, es müssen ja gute Filme sein, ne? Nicht die Filmmusik.
Genau, ja.
Aber tatsächlich, ich versuche mich gerade die ganze Zeit an das Konzert zurückzuerinnern und die einzelnen Stücke. Aber ich erinnere mich nur an diesen super coolen Flöten-Dude. Und der hat die ganze Zeit Dune-Sachen gespielt. Der hat so einzelne exzellente Musiker so auf die Bühne geholt, die sehr viele Solos gespielt haben. Und da war so ein Dude, der konnte auf seinen 7 verschiedenen Flöten dir da einen hindudeln. Das hast du noch nie erlebt. War wirklich cool. Das
war wirklich cool, ja.
Aber ich weiß jetzt nicht mehr, welche Filme ich da alle gehört habe.
Ja, ich habe jetzt auch wirklich Problem, dass mir leider jetzt das Hans Zimmer, die Hans Zimmer Musikografie einfach fehlt.
Marcello, wir haben noch eine Sache, die wir einfach bedenken können. Es gibt nicht so viele Filme, die mehr als 8,8 haben.
Ja, das dachte ich auch schon, aber es gibt schon noch ein paar. Also, du hast halt ganz oben diese Liste mit 9,2, 9,1. Die ist super klein. Und dann wird's aber mehr. Also
guck mal, es ist nicht der Pate.
Ich glaube, der Pate ist zu alt. Aber was ist denn mit Batman? Aber ja doch, das könnte sein. Batman Dark Knight. Weil es auch wieder Nolan. Wenn die ganze Zeit zusammengearbeitet haben oder so.
Und da ist es, und man denkt nicht unbedingt an den Film, weil die Musik da nicht so krass prägend ist. Aber der könnte einen 9 haben.
The Dark Knight. Ich glaube, der ist immer noch unter der Top 10, Top 5 der besten Filme aller Zeiten bei IMDb. Und wenn wir schon sagen, Nolan und Hans Zimmer haben so viel zusammengearbeitet, dann könnte das da natürlich auch der Fall gewesen sein.
Ja, das war auch tatsächlich jetzt, wo du sagst, es gab eine Batman-Session bei dem Konzert.
Ah, ja, dann.
Also ich muss dir auf jeden Fall widersprechen, dass die Musik bei The Dark Knight nicht der Hammer ist. Die ist meiner Meinung nach
auch
der
Hammer. Das habe ich nicht gesagt.
Also, weil die ist fucking geil. Aber es ist vollkommen richtig, Dark Knight ist auf der 1 mit 9,0.
Guck mal.
Und braucht ihr noch ein klein bisschen Munition zum Weiterschießen?
Ja, gib mir jetzt mal ein bisschen.
Ich sag mal so, Niklas, du warst eben relativ gut in einer Richtung unterwegs, was da viel gedudelt wurde auf dem Konzert.
Was hat der Dude alles gedudelt?
Ja.
Aber Flöte ist doch hier auch so Herr der Ringe, aber hat Hans Zimmer. Nee.
Nee, das war John Williams. Nee, nein, Howard Shaw. Howard Shaw, tut mir leid. Das war Howard Shaw.
Howard, ich sag mal,
ich sehe schon die
wütenden Kommentare. Falls du zuschaust, Howard, tut es leid.
Das Gute ist, du kannst es einfach rauscutten.
Ja, aber mach es.
Ich sag einfach nochmal, Hashtag Dudelsack.
Und nee, warte mal. Ich denke gerade an den Dudelsack aus Dune wieder.
Ja, und genau da möchte ich euch beide auch wieder hinführen.
Zu den Dudelsack aus Dune?
Ja.
Dune Part 2?
Das wäre Dune Part 2?
Es ist Dune Part
2. Oh,
der hat 8,5.
Der ist natürlich noch aktueller.
Und noch nicht so downgraded, ja.
Weil ich finde Dune Part 1 besser. Aber,
ja, ich auch.
Ich auch, aber der ist schon runtergegangen. Der war vorher noch viel höher. Und ich glaube, so viel wird da nicht mehr passieren.
Ja, dann sehr gut, dass wir das zumindest auf dem Plan hatten. Tatsächlich haben wir uns das alles ganz gut erarbeitet, Marcel. Also
finde ich auch.
Das hätte schlechter laufen können, sagen wir es mal so.
Auf jeden Fall.
Also mit Nolan hat man da natürlich auch direkt, geht man in eine gute Richtung. Die Zusammenarbeit, die zündet immer. Also irgendwo hier wäre noch Dunkirk gewesen, 12 Years a Slave, Blade Runner 2049. Batman Begins. Also es ist unfassbar viel. Sherlock Holmes Filme, Fluch der Karibik darf man ja auch nicht ganz vergessen. Also der hat schon schweineviel gemacht.
Das ist crazy.
So, wir kommen von toller Musik zu Toten. zu Totenleuten. Totenleuten in Filmen. Und zwar möchte ich von euch wissen, Welche Harry Potter Filme haben den höchsten Deathcount? Also in welchen von den 8 Hauptfilmen sterben am meisten Personen, aber auch Kreaturen und zum Teil auch offscreen. Es ist, müsste einfach ein bisschen schießen.
Okay.
Ganz klar, der Stein der Weisen.
Eindeutig. Ja, also ich meine, da schießt einem natürlich als erstes Teil 7 und 8 in den Sinn, wo einfach der ganze fette Kampf losgeht und wahrscheinlich auch die meisten Personen on- und offscreen sterben, würde ich mal vermuten.
Wäre jetzt auch mein erster Gedanke gewesen. Ich überlege nur gerade, ob es irgendwelche Ereignisse gibt, wo so richtig viele Leute sterben irgendwie in den vorherigen Teilen. Naja, ne? Wie ist das bei diesem Quidditch-Spiel? Da stirbt keiner, ne? Als dann das angegriffen wird.
Eigentlich nicht, nee. Also es kommt vielleicht mal vor, aber nicht so, dass da, weiß ich nicht, die sich dauernd gegenseitig umbringen. Also das auf jeden Fall nicht. Du hast halt noch, ja, aber das ist immer nur so Einzeltode
also, gefühlt. Tatsächlich bei dem Kampf um Hogwarts, ne, am Ende, gefühlt, also es ist ja Deathly Hallows Part 2 dann.
Genau.
Gefühlt sterben da die meisten.
Aber und bei Part 1 könnte es halt sein, dass die nicht unbedingt onscreen sterben, weil da haben wir ja primär diese ganze Vorgeschichte, wo die da noch durch die Weltgeschichte reisen und so weiter. Mhm. Aber dass da viele Leute offscreen einfach sterben, während die diese ganze Findungsreise da haben.
Also auf jeden Fall Deathly Hallows Part 1 und Part 2 würde ich da in der Top 5 sehen und wahrscheinlich sogar in der Top 3. Also
würde ich auch sagen. Ich meine, es zählen noch Kreaturen und so mit dazu. Das ist auch spannend tatsächlich. Aber ich würde jetzt erstmal Deathly Hallows Part 2 sagen.
Das würde ich auch sagen.
Ist richtig auf der 1 mit 165 Toten.
165?
Toten. Ui. Ja, bei dem Battle da am Ende, da steht schon mal einiges. Und ich weiß nicht genau, was zu offscreen, lasst euch da nicht zu viel von ablenken, ich wollte das nur der Richtigkeit halber sagen.
Ja, wahrscheinlich wurde da irgendwas gezählt, was irgendwie, weiß ich nicht.
Also irgendwo habe ich gelesen, gilt, weil Hagrid irgendein Tier kocht. Das gilt dann als Discount mit. Also es ist ein bisschen wacke Quelle, aber ja, so haben die halt gezählt.
Ja, ich würde trotzdem sagen, Heiligtümer des Todes 1. Also
ja. Ist dann das Naheliegendste.
Auch wenn ich mich da jetzt gar nicht an so viele Onscreen-Tode erinnern kann, aber ich habe den auch nur einmal gesehen, muss ich dazu sagen.
Ja, stimmt. Wir könnten kurz mal überlegen, ob es vielleicht noch einen anderen gibt, wo mehr. Überlegen wir mal Halbblutprinz.
Halbblutprinz wahrscheinlich, der stirbt. Da geht es ja auch schon los, so, ne? Also.
Ich erinnere mich ja zumindest bei Halbblutprinz, ist auch das, wo die am Ende Hogwarts angreifen, auch, oder?
Ja, ist das nicht das, wo am Ende Dumbledore stirbt? Ist das nicht Halbblutprinz?
Spoiler. Nein. Sorry. So lange her.
Ich weiß es auch nicht, Marcello. Also.
Also ich dachte, und dann hast du halt noch.
Ja, Halbblutprinz also, als Heiligtümer des Todes Part 1 irgendwie. Weil bei Heiligtümer des Todes Part 1 passiert halt, die suchen die Horcruxe so. Und,
ja, genau, das meine ich halt. Aber ja. Was halt noch, oder was ist denn mit den ganzen Ersten? Aber da sterben nicht viele Leute. Bei Steinen der Weisen siehst du gefühlt kaum jemanden, der stirbt.
Nee.
Da hast du Kammer des Schreckens, aber die werden ja alle nur versteinert. Die sind ja alle nicht mal tot, oder?
Das ist auch noch so, ich denke immer so, also die ersten beiden würde ich einfach rausnehmen, weil das halt noch Kinderbücher waren, wirklich, wo
da ja, und auch Kinderfilme so einfach.
Leute, ne? Sterben.
Dann hast du der Gefangene von Azkaban.
Ihr müsst den Zauberstab jetzt langsam mal zücken und schießen.
Ja. Avada Kedavra, Halbblutprinz, ey. Oder?
Aber ich dachte zum Beispiel gerade auch mit der Gefangene von Azkaban könnte aus dem Grund sein, weil du da die ganze Background-Story von James und Lily hast. Das heißt, da ist vielleicht die Background-Story mit, wie Voldemort damals an der Macht war, was zum Teil ja auch gezeigt wird, zumindest wie der die Eltern umbringt. Wird, glaube ich, gezeigt. Ich glaube, das ist im dritten. Also, das könnte auch noch sein, aufgrund des Rückblicks sozusagen, weißt du?
Kann sein. Weiß
nicht. Ja, egal. Machen wir mal Heiligtümer des Todes 1 erstmal, oder?
Ja, okay. Machen wir erstmal Heiligtümer des Todes 1.
Ist auf Platz 3 mit 24.
Ich muss kurz, weil wir es noch gar nicht angesprochen haben, Orden des Phönix und Feuerkelch.
Kurz. Also Feuerkelch stirbt genau, glaube ich, eine Person, nämlich Cedric. Am Ende und davor vielleicht ein paar Kreaturen oder so. Das kann sein, aber ich glaube nicht, dass bei Feuerkelch viele Personen zu sehen sind, die sterben. Also nicht, dass ich mich erinnern könnte.
Ich muss euch noch mal ganz kurz eine Zwischenfrage stellen zu dem Quidditch-Duell. Hat nichts ganz mit dem Dings zu tun. Wie dämlich ist es da gewesen? Da kommen doch irgendwann diese 5 bis 10 Todesser und hauen dieses Mal hin und es bricht komplette Panik in diesem Weltcup-Ding aus. Obwohl da zehntausende Magier und Zauberinnen sind. Ist das gerechtfertigt, dass da so eine große Panik
aus? Weiß ich nicht.
Also ich glaube, die Panik bricht aus dem indirekten Grund aus, dass das quasi Voldemorts Rückkehr
das Mal
visualisiert ist. Für das alle.
Glaube ich auch, ja.
Dass alle wissen, oh shit, der dunkle Herrscher ist zurück. Was bis dahin vielleicht viele noch geleugnet haben oder ignoriert haben oder nicht wahrhaben wollten. Und in dem Moment, wo sie das Zeichen machen, sie machen ja auch das Zeichen, glaube ich, ne?
Ja,
die bilden das da so in den Wolken. Und das ist dann, ich glaube, das ist das, was die Panik auslöst. Gar nicht, dass da 5 Todesser rumfliegen.
Aber es laufen ja wirklich alle weg und nachher ist Harry da irgendwie alleine und man denkt sich so,
aber weiß ich nicht. Ja, ich finde das so massendynamikmäßig gar nicht so unrealistisch. Ja? Also muss man überlegen, du kannst mit 5 Leuten schon wirklich Terror sehen in der großen.
Ja gut, heutzutage mit irgendwelchen Waffen, vielleicht kann man das damit vergleichen, ja.
Ich kann mir schon vorstellen, dass das
ja, hab da mich vielleicht überzeugt.
Funktionieren könnte.
Ja, habe ich euch ein bisschen abgelenkt. Lumos, weiter geht's.
Halbblutprinz.
Ja, Halbblutprinz finde ich nicht verkehrt. Ist halt auch eher gegen hinten raus, wo es ein bisschen düsterer wird. Machen wir euch mal Halbblutprinz.
14 Tode, Platz 4.
Aber ich dachte bei Orden des Phönix, dass die da eher auch wieder so in so einer Orga-Phase sind. So wie die sich halt dann formieren und wobei da stirbt auch der eine oder andere.
Gibt's nicht am Anfang diese Verfolgungsjagd auch, wo die sich gegenseitig jagen über diesen, mit dem Besen über London, wo da so ein paar weggesniped werden und so?
Ist das nicht bei Orden des Phönix auch, wo die am Ende in diesem, in dem Ministerium sind, wo diese Kugeln
sind? Stimmt. Und da fighten die richtig und kämpfen die.
Und da fighten die auch nochmal ordentlich. Da stirbt das auch auf Sirius, glaube ich. Das ist mir
gerade aufgefallen. Stimmt, ja. Also Order des
Phönix. Ja, lass uns das mal versuchen. Ja. Finde ich gut. Ja. Ja. Orden des Phönix.
Ich weiß nicht warum, aber es sind nur 4 Stück, Platz 8. Letzter Teil.
Oh.
Also letzter Platz.
Oh. So viel dazu. Aber dann würde ich tatsächlich gerne, ich würde gerne das mit Azkaban eigentlich probieren, der Gefangene von Azkaban, eben aufgrund des Rückblicks. Vielleicht vertue ich mich da jetzt auch völlig, dass das überhaupt nicht so krass ist, wie ich mir das gerade vorstelle. Aber ich würde Teil 3 der Gefangene von Azkaban mal probieren wollen.
Und du vertust dich nicht. Und ich glaube, es liegt vor allem an den Rückblenden mit Peter Pettigrew und so. 57 Tode, Platz 2. So, jetzt noch den 5.
Gefühlt haben wir, ja, Feuerkelch war der einzige, den wir jetzt noch nicht genannt haben, wo ich denken würde, okay, da sterben vielleicht ein paar. Aber, ja, Kammer des Schreckens oder Stein der Weisen? Nee, oder?
Das sind die 3 Optionen.
Oder hat man da auch am Anfang noch mal
irgendwas? Ja, überlege gerade auch irgendwie. Nee. Und Kammer des Schreckens
Kammer des Schreckens halt. Ja, wobei Kammer des Schreckens vielleicht schon, weil da sind auch die ganzen Rückblicke. Mit zum Beispiel der maulenden Myrte und so und wie die alle gestorben sind
Geister.
Damals. Tja. Aber Feuerkelch, wie stimmt denn bei Feuerkelch? Es sind doch nicht so viele. Also meiner Ansicht nach. Da sterben doch nicht viele Leute.
Ich muss ja sagen, dieses ist, glaube ich, auch nur in den Filmen so krass, aber dieses Spiel mit dem Unterwasser gefesselt sein Gedöns da, ne? Das, also wie du das
schon
bei der Schule
ethisch, moralisch
habe ich immer gedacht, das ist das dämlichste Spiel sicherheitstechnisch, was du machen kannst.
Und zum Zugucken todeslangweilig.
Ja, genau, ja.
Das war ja. Also ich hätte jetzt eher gesagt Kammer des Schreckens, aber
ja, ist jetzt Gehopsvieh gesprungen. Nehmen wir Kammer des Schreckens.
Ist richtig, ist auf der 5. 10 Tode.
Haben sie, aber im letzten Teil nochmal ordentlich hochgefahren, die Zahl.
Da haben sie richtig hochgefahren, ja. So, sehr gut performt und das dürft ihr auch bei der letzten Kategorie. Wir möchten natürlich nochmal ein bisschen Herr der Ringe haben. Und zwar hat irgendein Typ bei Reddit gezählt, wie oft die Personen heulen. Also ist meine Frage an euch, welche Herr der Ringe-Figuren weinen am häufigsten?
Aber Moment, jetzt nur von der Herr der Ringe-Trilogie oder?
Von der Trilogie und ne, heulen, also es muss jetzt nicht immer tränen, aber irgendwie, dass die crying war das englische Wort.
Okay.
Also so vom ich habe gerade zuerst gedacht, Frodo ist halt irgendwann später doch recht weinerlich unterwegs. Und natürlich, weil er die schwere Last des Rings tragen muss. Aber gefühlt hatte der schon mal häufiger Pipi in den Augen.
Ja, stimmt schon.
Und ich denke auch gerade so ein bisschen an die Abschiedsszenen. Vielleicht auch Sam.
Sam auch. Sam ist auch schon eher so ein emotionaler Charakter, ne?
Ja. Und auch wenn er sagt, so hier, ich kann vielleicht nicht den Ring tragen, aber ich kann dich tragen und sowas, hat er gefühlt immer Tränen in den Augen.
Das ist halt die Frage, ab wann, was halt gezählt wird, ne? Das ist schwierig.
Ja.
Aber finde ich schon mal nicht verkehrt generell, Frodo und Sam, weil die einfach so gefühlt da die schwierigste Reise haben und die sie emotional immer wieder vor Herausforderungen stellt. Ich denke jetzt so, okay, zu Gimli passt zum Beispiel eher nicht.
Gimli weint nicht, Gandalf weint
Gandalf nicht. Auch nicht. Ist halt noch so eine Frage, so jemand wie Arwen oder so, aber auch gefühlt nicht so viel.
Eowyn, könnte man überlegen. Glaube ich aber auch nicht, die hat einfach zu viel, zu wenig. Also ich tendiere zu Sam.
Sam. Ja, dann lass, pass auf, wir starten mal mit Sam. Samwise Gamgee.
16 weinerliche Szenen, damit auf der 2.
Ja, dann ist doch Meister dann, Beutlin auf der 1, oder? Frodo?
Ja, würde ich auch sagen. Frodo!
Frodo auf der 1, zweimal mehr. Frodo! Geweint.
Zweimal mehr geweint.
Das war klar, dass er doch noch mehr geweint
hat. Was ist denn mit Gollum?
Gollum?
Unpopular Opinion, aber der ist auch manchmal ein bisschen weinerlich, oder nicht?
Ja, stimmt, stimmt. Gerade wenn er Smergold ist quasi, ne? So.
Ja.
Garstiger Hobbit. Ist bei dem vielleicht ein bisschen schwer zu definieren. Gut.
Stimmt nicht. Nimm den anders.
Auf den Tisch kommt ein Fisch. So saftig süß. Okay. Teilweise schwer zu definieren, wann Gollum weint.
Ja, ist schwierig, aber.
Ja, keine Ahnung.
Gollum.
Okay, wir nehmen Gollum / Smergold.
Ist mit Arwen auf Platz 5.
Jawohl, guck mal.
Also Arwen doch auch ein paar Mal.
Das muss man dafür, dass Arwen gefühlt
Screenshot-mäßig.
Ja.
7 Mal, okay. Ja, dass die Frauenrollen gut dargestellt sind in Herr der Ringe, darf man halt einfach
gibt's nicht. Gibt's halt nicht so viele und wenig ja. Screentime und ja.
Und dann nicht die besten Szenen.
Kennt ihr dieses Meme, kennt ihr den Bechdel-Text? Den Bechdel-Test?
Wie oft Frauen miteinander reden, nicht über Männer.
Genau.
Ja.
Und wisst ihr, warum Herr der Ringe den Bechdel-Test theoretisch besteht?
Weil es die eine Szene gibt, vor Helms Klamm.
Genau. In der Höhle, wo Eowyn zu einem kleinen Mädchen sagt, komm, wir fliehen oder sowas. Oder irgendwie sagt, oder wir gehen tiefer rein in
die
Höhle
oder so. Dieses kleine Mädchen mit der Mutter oder sowas?
Es kann sein.
Es ist auf jeden Fall. Fall.
Und also, Cut und vorbei. Theoretisch besteht er ihn, aber praktisch ist ja. Das der Herr der Ringe
praktisch nicht
ein Vorzeigefilm.
So. Was Wein. Ist denn mit Aragorn? Haben wir es vielleicht nicht zuerst auf dem Schirm, aber der ist schon Aragorn. Auch hier und da ein bisschen emotional, oder?
Ich dachte jetzt eher an Merry und Pippin, aber also
ja, auch nicht schlecht.
Wann weint denn Aragorn? Aragorn ist doch der.
Ja, weinen, aber es geht ja auch so ein bisschen so um weinerliche Szenen und der ist ja schon auch manchmal eher der ist ja nicht nur der harte Kerl, der ist ja schon auch der emotional empathische.
Es geht. Ich denke gerade ja. An die Szene nach Moria. Wo Gandalf quasi tot ist und Boromir nur schreit, gib ihm doch einen Moment Zeit. Und Aragorn, nein, ihr wimmelt es gleich von Orks. Zu Recht, aber also ich denke eher dann fast schon eher ja, so gut. An so Boromir, Faramir, Theoden Richtung. Weil Theoden, der ist ja aber nee, nicht Theoden, Entschuldigung. Ich meine natürlich den Vater von Boromir, der da Denethor. Heißt Denethor, nicht Theoden. Sorry. Oder Pippin und Merry.
Ja, Pippin und Merry finde ich keine schlechte Idee.
Und von den beiden eher noch Merry. Gefühlt. Oder Pippin?
Ja, lass mal Merry versuchen. Komm.
Wir versuchen Merry.
5-mal auf Platz 6.
Und Pippin?
Ah, ich wollte gerade hier das wegmachen. Aber mein Platz 6. Also.
Haben wir nicht, ne?
Ja, aber auch dann Pippin. Vielleicht trotzdem Pippin.
Ja. Pippin hat ganze 9-mal Pippin in den Augen.
Und das ist die?
4, Entschuldigung.
Ja, da, wo der mit Denethor über Faramir redet und so weiter. Und Was ist teilweise schwer zu sagen, wann die genau weinen.
Ja.
Aber, ja.
Ist keine Wissenschaft dahinter.
Na gut.
Ja, wir finden da jetzt noch.
Das muss ja schon jemand sein, der häufiger weint. Mhm. Haben wir den schon genannt?
Oder weinerlich ist.
Vielleicht so.
Weinerlich. Ja.
Grima Schlangenzunge. Das ist auch ein weinerlicher Charakter.
Ah, aber weinerlich. Nee,
der hat auch zu wenig Screentime. Wer ist denn weinerlich unterwegs?
Ich war ein bisschen überrascht, aber ich gebe euch mal den kleinen Tipp. Es ist leider wieder eine Frau.
Ist doch Eowyn.
Es ist tatsächlich Eowyn, die ganze elfmal weinerlich blickt. Ja. Wahrscheinlich auch viel zu der Zeit, wo Theoden noch.
Ich mag, dass du das so geschrieben hast, Quelle Reddit. So ein bisschen ist so.
Das trust ich, me, bro. Ich habe hier auch noch den ganzen Link und werde das noch.
Quelle
Reddit.
Du hast eine richtige Quelle.
Im Podcast werde ich das natürlich noch. Nee, es ist eine Reddit-Auswertung. Ihr könnt auf der nächsten Seite mal gucken, da habt ihr noch ein Bild mit den ganzen weinerlichen Szenen zum Teil.
Ah ja.
Ich werde natürlich in der Auswertung nachher richtig einblenden, wo ich das her habe, aber für euch mache ich das hier alles immer sehr abgespeckt.
Ja. Nee, aber gut. Das,
Ah, schön.
Ja. Ja, und Gandalf tatsächlich doch eher, wie ihr gesagt habt, selten. Boromir und Aragorn immer gleich oft, wie Denethor.
Ja, Boromir hat ja auch nicht so viel Zeit, so viel zu weinen.
Schau an, du.
Das ist auch richtig. Ja, aber damit sind wir am Ende dieser weinerlichen Folge. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß.
Ich habe nicht so oft geweint wie wir.
Nee, das hoffe ich auch. Und ich hoffe, es geht bei euch noch bergauf und nicht den Hang hinunter wie bei uns. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend und rappen das hier ab.
Rap, 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 rap. Rap.